Es braucht wieder Selbstvertrauen und Ziele. Die Ansicht der neuen politischen Ökonomie, Staatsversagen sei schlimmer als Marktversagen, sowie das Bestreben, den Staat effizienter zu machen, haben zur Untergrabung von Ethos und Selbstverständnis des öffentlichen Dienstes geführt. Außerdem haben sie Fähigkeiten und Selbstvertrauen des Staates, der sich hat irremachen lassen, ebenso ausgehöhlt wie seine Fähigkeit, groß zu denken. Das Motto dieses Kapitels, in dem Keynes den Staat dazu auffordert, groß zu denken, etwas zu tun, was nicht bereits von anderen erledigt wird, zeigt, dass man dem Staat seiner Ansicht nach und das durchaus mit Missionsbewusstsein sagen muss, er solle nicht lediglich den privaten Sektor nachahmen, sondern etwas von Grund auf anderes leisten. Es ist demnach schlicht verkehrt, ihm ein Selbstverständnis zu unterstellen, demzufolge die Politik nichts weiter zu tun habe, als in Ordnung zu bringen, was der private Sektor nicht oder nur ungenügend erledige, oder bestenfalls antizyklisch, das heißt im Tief des Konjunkturzyklus zu investieren. Nach der großen Depression sagte Keynes, selbst Leute für das Ausheben und Zuschütten von Gräbern zu bezahlen, könne die Wirtschaft beleben. Aber sein Werk inspirierte Roosevelt zu etwas weit ehrgeizigerem als nur zu schaufelfertigen Projekten im Bereich der Infrastruktur. Sein New Deal beinhaltete kreative Aktivitäten im Rahmen sowohl der Works Progress Administration, des Civilian Conservation Corps und der National Youth Administration. Desgleichen genügt es nicht, die Geldmenge in der Wirtschaft aufzustocken, Quantitative Easing. Was es braucht, sind neue Gelegenheiten für Investitionen und Wachstum. Anders gesagt, Infrastruktur und Finanzwirtschaft sind in größere systematische Pläne für eine Veränderung einzubetten. Präsident John F. Kennedy, der den ersten amerikanischen Astronauten auf den Mond zu schicken hoffte, bediente sich einer besonders kühnen Sprache, wann immer er auf die Notwendigkeit eines missionsorientierten Staats zu sprechen kam. 1962 sagte er dazu in einer Rede an der Rice University: »Wir haben uns für dieses Jahrzehnt unter anderem den Mond zum Ziel gesetzt. Nicht, weil das einfach ist, sondern weil es schwierig ist, weil dieses Ziel dazu dient, die besten unserer Energien und Fähigkeiten zu organisieren und zu messen, weil es eine Herausforderung ist, die wir zu akzeptieren bereit sind und die wir zu gewinnen beabsichtigen, wie die anderen auch.« Anders gesagt, es ist die Pflicht des Staats, groß zu denken und sich Schwierigkeiten zu stellen, anstatt die ihm von der NPÖ zugewiesene Rolle des Steigbügelhalters zu spielen, deren unvermeidliches Resultat ebenso zaghafte wie farblose öffentliche Unternehmen sein müssen, die später umso leichter zu privatisieren sind. Diese kühnen Ambitionen durch finanzielle Kosten-Nutzen-Analysen zu ersetzen, lässt den öffentlichen Wert außer Acht, den der Staat zu generieren imstande ist. Man sagt Staatsdienern, sie sollen aus dem Weg gehen, Kosten minimieren, wie der Privatsektor denken und Angst vor Fehlern haben. Den Ministerien befiehlt man zu sparen, was letztlich auch zur Minderung von Fertigkeiten und Kapazitäten der fraglichen öffentlichen Strukturen, Ressorts, Behörden etc. führen muss. Ein Staat, der nicht mehr in seine eigenen Fähigkeiten investiert, verliert das Selbstbewusstsein, wird unfähig und die Wahrscheinlichkeit, dass er Fehler macht, steigt. Dann wird es auch schwieriger, bestimmte Funktionen des Staats zu verteidigen, was zu weiteren Kürzungen oder letztlich zur Privatisierung führt. Dieser fehlende Glaube an den Staat wird zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn wir nicht an seine Fähigkeit zur Wertschöpfung glauben, dann wird der Staat dazu irgendwann tatsächlich nicht mehr in der Lage sein. Und wenn er dann doch wertschöpft, dann stuft man diesen als Erfolg des Privatsektors ein, sodass es keiner merkt. In Kapitel 7 haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass der Staat die wesentlichen Infrastrukturen und Technologien geschaffen hat, auf denen der Kapitalismus des 20. Jahrhunderts aufgebaut war, auch wenn er dafür nie die gebührende Anerkennung bekommen hat. Natürlich ist die Geschichte nicht immer eine positive. Aus der Concorde wurde nie eine kommerziell interessante Linienmaschine. Der größte Teil der Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Medikamente verläuft im Sand. Und selbstverständlich scheitern auch Unternehmen, denen man garantierte Kredite gegeben hat, wie wir am Beispiel Solyndras gesehen haben. Als der Preis für Siliziumchips kurz darauf drastisch fiel, war das für Solyndra das Aus. Die Zeche zahlte der Steuerzahler. Aber jeder Risikokapitalgeber wird Ihnen sagen, dass es ohne die Erforschung neuer und schwieriger Wege bei der Innovation nicht geht und dass man dabei gelegentlich scheitert, gehört nun mal dazu. Der garantierte Kredit, 465 Millionen Dollar, für die Entwicklung des Tesla Model S führte zum Erfolg, wie wir in Kapitel 7 gesehen haben. Im privaten Sektor wird dieser Trial-and-Error-Prozess akzeptiert. Scheitert jedoch der Staat, stellt man ihn als inkompetenten Investor hin, als unfähig, auf Sieger zu tippen. Unterm Strich führt das dazu, dass man öffentlichen Organisationen immer wieder sagt, nicht vom Weg abzuweichen, den Wettbewerb zu fördern, ohne den Markt durch die Investition in bestimmte Technologien, Sektoren oder Unternehmen zu verzerren. Den Staat auf diese Weise einzuschränken, bedeutet nichts anderes, als seine staatliche Bilanz zu ignorieren, von der Entwicklung der Touchscreen-Technologie bis hin zu Innovationen im Bereich erneuerbarer Energien. Und immer wieder war der Staat dort am besten, wo er eine Mission sah, gerade weil solche Ziele, wie Präsident Kennedy sagte, schwer zu erreichen sind. Dinge zu tun, die schwierig sind, impliziert die Bereitschaft zu forschen, zu experimentieren, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Was jedoch praktisch unmöglich ist in einem Kontext, in dem ein Versagen des Staats als schlimmste aller Sünden gilt und in dem man mit gezückter Waffe bereitsteht, um den kleinsten Fehler des Staats zu ahnden. Das bedeutet selbstverständlich keineswegs, dass man Fehler unter allen Umständen gutheißen sollte. Fehler, die aus Rent-Seeking entstehen, können zur Einflussnahme von Interessengruppen auf den Staat führen. Wie wir wissen, kommt es zu Renten dann, wenn Wert mittels spezieller Privilegien abgeschöpft wird, als da sind Steuerentlastungen oder wenn Unternehmen oder Einzelpersonen einen großen Teil des Reichtums an sich reißen, ohne diesen geschaffen zu haben. Unternehmen, die auf Profitmaximierung spekulieren, können versuchen, ihre Gewinne dadurch zu erhöhen, dass sie sich nach speziellen politikbezogenen Gefälligkeiten umtun. Damit haben sie nicht selten Erfolg, weil Politiker und Entscheidungsträger der Einflussnahme gegenüber offen sind, wenn nicht gar gleich korrupt. Die Möglichkeit dieser Art von Vereinnahmung des Staats durch Interessengruppen ist ein Problem, aber es wird noch akuter, wenn es an Verständnis für den Wert des Staats fehlt. Tut man den Staat als irrelevant ab, wird er mit der Zeit das Selbstbewusstsein verlieren. Das macht ihn anfälliger gegenüber Korruptionsversuchen seitens der sogenannten Wertschöpfer, die politische Entscheidungsträger dazu überreden können, Gefälligkeiten zu vergeben, die ihren Reichtum und ihre Macht erhöhen. Denkfaule Annahmen bezüglich der Rolle öffentlicher Investitionen täuschen. Geschäftliche Investitionen hängen in der Hauptsache von Einschätzungen künftiger Gelegenheiten ab, egal ob in einem neuen Sektor wie dem der Nanotechnologie oder in einem Bereich, in dem man einen aufregenden Tummelplatz für neue Ideen sieht. Wie wir gesehen haben, werden derlei Gelegenheiten traditionell vom Staat finanziert. So etwa durch US-Investitionen im Bereich der militärischen Forschung, aus der das Internet hervorging. Oder die Investitionen des dänischen Staats in erneuerbare Energien. All das bedeutet, dass eine Politik, die auf der Annahme aufbaut, dass die Geschäftswelt immer investitionsbereit ist und einfach nur Steueranreize braucht, eher simplistisch sind, um nicht zu sagen naiv. Diese Art von Anreiz, indirekte Ausgaben durch Steuerkürzungen, werden, solange sie nicht von indirekten strategischen Investitionen des Staats begleitet sind, eher selten einen Stein ins Rollen bringen, der nicht auch so ins Rollen gekommen wäre. Ökonomen würden sagen, es fehlt an Additionalität. So passiert es nicht selten, dass jemand, ein Unternehmen oder eine Einzelperson, einen Gewinn durch eine Steuererleichterung erzielt, ohne mehr investiert oder neuen Wert generiert zu haben. Und das primäre Ziel politischer Entscheidungsträger sollte schließlich sein, die Investitionen zu erhöhen, und nicht die Profite. Wie wir zuvor gesehen haben, hat die Beziehung zwischen Profiten und Löhnen einen Rekordstand erreicht. Das Problem sind nicht die Profite. Das Problem sind die Investitionen.